Worauf ich ja hinaus wollte, war, dass ja in dieser Zeit, wir befinden uns im Jahr 2019, auch ein anderes sehr erfolgreiches Format an den Start ging, nämlich Shea Krömer. Mhm. Das war ein Format, das ja, obwohl das öffentlich nie sichtbar war, auch mit dir zu tun hatte in einer gewissen Form.
Ja, dahinter steckte die Idee des Moderators, des unberechenbaren Moderators, die wir ja schon bei Somunju hatten, angelehnt an Wir sind Kaiser. Und Hasko Baumann, mit dem ich ja die Dokumentation Sehr das Deutschland gedreht habe und noch drehe, der Autor, der Wir sind durch die Nacht auch miterfunden hat und der Regisseur, Friedrich Küppersbusch und ich trafen uns irgendwann mal mit der Absicht, ein neues Konzept zu erstellen. Und dieses Konzept war eine Idee, die ich schon seit längerem hatte. Ich hatte sie auch damals schon gehabt, als ich noch mit Klaas zu tun hatte und seiner Produktionsfirma, nämlich ein Format zu machen. Damals sollte das Black Box heißen, in dem die Interviewsituation in einem abgeschirmten Raum stattfindet, wie ein Verhör, und das Publikum einfach eigentlich von außen nur auf diesen Raum schaut, ohne dass dieser Raum im Zuschauersaal transparent oder offen ist. Also man schafft eigentlich eine fünfte Wand.
Ja, das ist ja tatsächlich ziemlich identisch zu dem Aufbau von Shea Krömer. Aber kurzer Einschub. Wir haben jetzt schon häufiger über Klaas gesprochen. Was war das Verhältnis von dir und Klaas?
Klaas und ich, wir haben uns kennengelernt, als er mich mal eingeladen hat zu MTV Home, und wir haben uns eigentlich von Anfang an sehr gemocht und ich mag ihn immer noch sehr. Aber ich muss auch dazu sagen, der Klaas, den ich kenne, ist ein anderer Mensch als der Klaas, den ich im Fernsehen sehe. Und in gewisser Weise, ich möchte jetzt nicht sagen, leidet Klaas unter derselben suggestiven, verführerischen, ja, ich weiß nicht, welches Wort mir dazu einfällt, Sichteinschränkung, würde ich sagen, dass er nämlich denkt, dass er das sei, was andere von ihm denken, was er ist. Und das ist er nicht, aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht ist Klaas ein äußerst sensibler, feinfühliger, liebevoller, ein wohlwollender Mensch mit einer gewissen, auch diabolischen, aber nicht bösen, diabolischen Energie und Freude an der Provokation. Aber dieser Klaas, den ich kenne, der ist nicht so sichtbar in dem, was ich von dem Klaas kenne, den ich im Fernsehen sehe. Und deswegen hat sich unser Verhältnis auch nie intensiviert. Also es war immer, bis auf eine kurze Zeit, in der sie mal intensiver war und Klaas mich besucht hat und ein paar Tage bei mir gewohnt hat, war es immer ein eher sporadisches Treffen und Verhältnis. Also noch nicht mal eine Freundschaft, so würde ich es noch nicht mal nennen. Aber wir gratulieren uns zum Geburtstag, ab und zu treffen wir uns und dann frühstücken wir zusammen. Und es ist immer schön. Also wenn wir uns wirklich begegnen, ist es immer schön. Wenn ich ihn im Fernsehen sehe, ist es manchmal anstrengend.
Es gab diese Idee für dieses Blackbox-Konzept, was ja wirklich sehr nah dran ist an dem, was dann schließlich Shea Krömer wurde. Es gab aber noch diese andere Idee, weil diese Idee entwickelte sich ja.
Für mich war das dann natürlich eine Umkehrung der Situation, die wir vorher bei Tele5 hatten, als Friedrich eine Idee, die wir eigentlich zusammen konzipiert hatten, mit jemandem plötzlich aufnahm und vollzog, den ich eigentlich auch wieder mit ins Rennen gebracht hatte, nämlich mit Kurt Krömer alias Alex Beuzahn, der sich mit dem RBB eigentlich zerstritten hatte. Also das Verhältnis zwischen dem RBB und Alex war nicht gut, und trotzdem habe ich ihn eingeladen in die Blaue Stunde. Und das war dann für ihn wieder der Türöffner, um mit dem RBB zusammen diese Sendung zu machen und mit der Hilfe von Friedrich Küppersbusch und dem Anteil unserer Idee etwas auf die Beine zu stellen, was ja vom Prinzip her genau dem entsprach, was wir auch vorhatten. Also eine Sendung zu machen, in der sich ein sehr ungebührlicher oder ungebührlich verhaltender Moderator an das Eingemachte wagt und die Gäste in einer gewissen Weise auch bloßstellt, aber, und da ist die Abweichung von meiner ursprünglichen Idee, dabei immer sympathisch bleibt und nicht er selbst ist, sondern in der Rolle bleibt. Und das hat leider Alex so ein bisschen vermasselt in dem Moment, als er anfing, sich selbst mit der Rolle zu vermischen und Freude daran zu finden, sich auch zu demaskieren und die Rolle abzuwerfen. Und zwar so ziemlich genau in der Depressionsfolge mit Thorsten Sträter. Als er dann anfing, ganz privat zu erzählen, dass er depressiv ist und dass er Alkoholiker war. Naja, und ich dachte, nee, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Damit wird er sich keinen Gefallen tun, weil damit wird das, was der Zuschauer auch immer braucht, nämlich die Illusion, zu schwach und die Transparenz zu groß. Und sobald jemand sehr transparent wird und zu transparent wird, macht er sich für mich auch angreifbar, weil das, was er macht, persönlich wird. Und weil seine Animosität gegenüber den Gästen, und die hat ja Alex dann auch deutlich geäußert, als er gesagt hat, manche Gäste sind Arschlöcher, was ich sehr despektierlich finde, auch wenn er es privat dann im Nachhinein sagt, und manche Gäste sind Freunde. Und wenn man das dann tut, überschreitet man eine Grenze und dann liefert man sich tatsächlich der berechtigten Kritik aus, etwas zu benutzen, um damit ein eigenes persönliches Ziel zu verfolgen.
Das Problem daran ist ja nicht prinzipiell diese Transparenz. Die kannst du schon anbringen, allerdings wird es damit so einem Format schwierig.
Dann wird das Setting schwierig.
Das hätte funktionieren können, wenn das Format damit beendet
gewesen wäre. Richtig, dann missbrauchst du nämlich die Verhörsituation, um Dinge zu tun, die du dich sonst nicht trauen würdest, wenn die Verhörsituation nicht da wäre. Oh. Wenn du 1:1 an einem Tisch sitzen würdest, ohne dass du die Freiheit hast zu sagen, am Ende bin ich dann doch der Stasi-Mitarbeiter, deswegen darf ich das alles, dann missbrauchst du die Rolle. Dann traust du dich nämlich nicht, das privat zu machen.
Und vor allem ist er ja unsouverän geworden.
Also in der Faisal-Kawusi-Folge hat Faisal eindeutig dadurch gewonnen, dass Alex so unsouverän war. Er hat Faisal aufgewertet.
Das ist so ein bisschen das Problem, denn an dem Moment, wo du eben dich von dieser Position wegbegibst, wo du halt eben diese Ambiguität wahren kannst und stattdessen eben dein persönliches Ressentiment übernimmt, verfehlst du ja auch die Fähigkeit zu improvisieren, weil du zu nah dran bist. Du hast diese Draufsicht nicht mehr. Und er ist ja auch an mehreren Stellen in der Sendung rausgegangen.
Ja, du kannst das nicht mehr ironisieren und du kannst es auch nicht mehr stilisieren und du kannst dich auch nicht mehr hinter der Rolle verstecken und sagen, das ist jetzt eine Kunstfigur, sondern du hast sie klar gebrochen und hast gesagt, ich bin jetzt nicht mehr die Kunstfigur. Und er sagt sogar, glaube ich, in einer Folge, ich heiße gar nicht Kurt Krömer, sondern Alex Beuzahn. Also wenn du dich so demaskierst, musst du dich auch nicht wundern, wenn du irgendwann nackt bist. Und wenn Leute sagen, mich stört diese Nacktheit, weil sie mir dann auch irgendwann zu profan wird. Also weil du damit kokettierst und weil sie nicht mehr Mittel zum Zweck ist, um irgendetwas zum Ausdruck zu bringen, was Zulieferer ist für eine höhere Idee, sondern sie befriedigt eigentlich nur noch deinen Komplex. Also sie füllt dich auf mit etwas, was du dir anders nicht holen kannst. Rhetorik, argumentative Stärke, Gewachsenheit, Souveränität, Klugheit, Bildung, Recherche. Also man hätte Faisal Kawusi an vielen anderen Ecken und Enden total auseinandernehmen können. Man hätte Julian Reichelt in die Enge treiben können. Stattdessen fragt er ihn nach Kokainkonsum. Also wenn ich Julian Reichelt gewesen wäre, hätte ich Gegenfragen gestellt, die sehr unangenehm sind. Wenn ich Faisal Kawusi gewesen wäre, hätte ich das Manuskript genommen und zerrissen und gesagt, kannst du eigentlich auch reden, ohne dass Friedrich Küppersbusch deine Zitate dir vorschreibt? Ich hätte den Tisch umgestoßen. Ich hätte ihm einen auf die Fresse gehauen vor laufender Kamera, um zu zeigen, ich kann auf der gleichen Ebene mit dir standhalten. Aber die Gäste waren zu eingeschüchtert, weil eben das Setting für sie nicht klar war, ist er jetzt in der Rolle oder nicht, und er hat das schändlich ausgenutzt.
Und du warst ja eigentlich zu dieser Sendung eingeladen.
Ja, aber das wollte Alex nicht, was ein Hohn ist, weil ich auch gar nicht in die Sendung wollte, sondern Küppersbusch mich vorgeschlagen habe und ich erst über ihn erfahren habe, sag mal, was ist denn zwischen euch beiden passiert, warum will der dich nicht in der Sendung haben?
Ja, das ist interessant, weil du hast ja öfter mit Kurt Krömer, mit Alex auch zusammengearbeitet. Du warst in seiner Sendung, was ja eine Sternstunde dieses Formats auch war, weil ihr ja auf der Bühne auch eine gute gemeinsame Ebene habt eigentlich. Du warst, also er war in der blauen Stunde. Also es ist eine sehr ambivalente Geschichte. Und du hast ja auch, du hast ja im Abstand von mehreren Jahren immer wieder mit ihm was gemacht.
Ja, weil ich ihn anfangs ja auch mochte, aber er ist ein Blender. Also er tut nur so, als ob. Im Grunde genommen geht es ihm genau wie allen anderen, über die ich gesprochen habe, die in derselben Riege sind, um einen ganz banalen, profanen Erfolg, um Anerkennung durch den Mainstream. Und der Anarchismus, den sie am Anfang so dargestellt haben, als wäre das Teil ihrer Haltung, der ist nur ein Zugangstool. Aber in dem Moment, in dem sie merken, dass sie angekommen sind, verleugnen sie alles, was sie jemals gemacht haben und gesagt haben. Also die große Aversion, die Alex immer gespielt hat, die er gegen die Medienbranche hat, die erkennt man heute noch nicht mal im Ansatz wieder, wenn man sieht, wie er sich in LOL geriert. Also was er da abgibt, ist ja die schlimmste Karikatur seiner selbst, ja, und das ist bei allen anderen, die da sitzen, übrigens auch so, ja, Teddy Tecklebrand, der sonst ein engagierter Typ ist, der macht ein Potpourri aus den fünf besten Szenen, die er in seiner bisherigen Karriere gebracht hat, und es ist so unlustig, dass einem die Kacke im Arsch gefriert und man denkt, wer zahlt so einen Scheißdreck eigentlich?
Bevor wir jetzt allzu sehr in die Kollegenschelte übergehen, du hast ja gerade...
Aber die Leute mögen es, also es ist ein großer Erfolg.
Ja.
Nur welche Leute ist die Frage. Leute gucken auch gerne Bauer sucht Frau und das macht das Format für mich nicht besser.
Jetzt hör auf, ich will zu was hin. Ich möchte nämlich das, was du gerade gesagt hast, als Ansatz nutzen, um nochmal über das zu sprechen, was dann auch wieder in der nächsten Folge wichtig wird. Ich möchte das ja als Teaser machen, nämlich deine Bühnenfigur. Und du hast gerade gesagt, der Unterschied bei Kurt Krömer ist, er nutzt diese Bühnenfigur des boshaften Grantigen aus, um etwas zu transferieren, was Teil seines Wesens ist. Und das ist ja der Unterschied zu dir. Mhm. Bei dir ist ja dezidiert...
Das Gegenteil meines Wesens.
Genau. Beziehungsweise du nutzt den Hass, um für die Liebe zu werben.
Mhm. Genau.
Vielleicht gehen wir da nochmal so ein bisschen drauf ein, bevor wir über die Wiederaufnahme dieser Bühnenarbeit und auch über Missverständnisse, die dann kommen, nachher nochmal reden. Wann hat sich das für dich auch so kristallisiert? Darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen, dass das der Ansatz ist, den du pflegen musst.
Das hat sich an mehreren Punkten kristallisiert und immer wieder ist es aufgekommen und ich habe es verworfen, bis ich es dann irgendwann erkannt habe und angenommen habe. Und einer dieser Punkte war, als eine Freundin von mir das Gleiche gesagt hat, warum bist du eigentlich immer noch auf diesem Trip? Hast du es noch nötig? Das ist doch schon längst erzählt. Das ist berechenbar. Zeig doch jetzt mal, was dahinter ist. Und vielleicht ist es das Gegenteil. Und du musst nicht mehr von Hass sprechen, sondern kannst zulassen, Liebe zu zeigen, auch wenn das kitschig ist. Und das kam immer wieder und so oft, bis ich dann irgendwann tatsächlich auch in einen Prozess geraten bin, der das nochmal in Frage gestellt und offen gemacht hat, ob ich das weitermachen möchte. Ob, einfach gesagt, mich die Figur des Hassias noch repräsentiert. Und die Antwort wurde immer deutlicher und sie war nein, das ist nicht mehr so. Und deswegen gab es einen Übergang und dieser Übergang ist jetzt vollzogen und im letzten Programm war es noch deutlicher. Und ich bin eigentlich damit sehr zufrieden und halte das für abgeschlossen. Also ich halte die Geschichte des Hassias und dieser Figur Hassprediger, dem Antagonisten, der ja bei Peter Handke schon da ist, der bei Thomas Bernhard schon da ist, der bei Hamlet schon da ist, also dem vielschichtigen Antagonisten, der zum Teil eine Identifikationsfläche bietet, aber auch eine Abgrenzung erfordert, die halte ich für erzählt. Und sie ist nicht mehr zeitgemäß, sie ist nicht mehr organisch und sie ist auch nicht mehr lebendig. Also sie ist in gewisser Weise tot. Und ich habe sie bewusst auch umgebracht. Ich habe sie um die Ecke gebracht.
Du hast ja aber trotzdem noch zwei Touren in dieser Figur gespielt.
Das hatte sehr viel mit Corona zu tun. Das war nicht so beabsichtigt und Corona hat mich nicht dazu gezwungen, aber davon überzeugt, dass ich erst dann in eine neue Phase meiner künstlerischen Arbeit treten kann, wenn ich die alte Phase vollständig abgeschlossen habe.
Aber hattest du dann das Gefühl, dass du jetzt eben ein altes Zirkuspferd nochmal durch die Manege treibt?
Nein. Ich hatte bei den beiden letzten Touren, die sich ja überlappt haben aufgrund von Corona, überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mich da nachspiele, sondern ich war da und ich war auch präsent und ich habe auch geglaubt, was ich gesagt habe, aber ich wusste zugleich, dass ich das nicht noch häufiger sagen werde als auf dieser Tour. Das waren die letzten Worte, die ich sprechen wollte auf der Bühne in dieser Figur. Und damit hatte es sich auch erledigt.
Wir werden darüber in den nächsten Kapiteln sprechen, über diese letzte Phase der Bühnenarbeit, die ja dann auch in anderer Hinsicht eine Veränderung bedeutete. Du hast ja angedeutet, Corona kam, vor allem aber kam etwas anderes dazu, nämlich während wir jetzt über eine sehr freiheitliche Phase deines Arbeitens gesprochen haben, kommt jetzt eine Phase, in der die Medienarbeit wieder sehr rigide wird. Mhm. Und wo Themen wie Cancel Culture anfangen, eine größere Rolle zu spielen. Und dann es sich praktisch insofern verkehrt, dass dann die Bühne das wird, wo du wieder richtig frei sein kannst.
Ja, das kann man so sagen.
Du hattest eine Tour geplant, die dann mehrfach verschoben werden musste. Und von jetzt auf gleich kollabierte vieles. Wie erinnerst du dich an diese Zeit?
Die Tour, eigentlich der Höhepunkt dieser Entwicklung, die sich dann immer weiter durchsetzte, nämlich dass ich trotz aller Widrigkeiten und trotz aller Hindernisse, die sich mir in den Weg stellten, teils eben durch die Sender oder die Redaktionen, teils aber auch durch die Beziehungen, die privaten oder die zu Kollegen, dass ich es geschafft hatte, einen gewissen Erfolg zu haben und mich darauf verlassen konnte, dass ich eben irgendwo hinfahre und nicht mehr zittern muss wie zu Anfangszeiten, dass überhaupt jemand kommt, sondern dass klar war, das Ding, das hat sich etabliert. Es gibt viele Fans, viele Menschen, die das interessiert, die das sehen wollen, die das schätzen und die das in gewisser Weise auch wiedergeben. Und ja, und das war so der Höhepunkt für mich vor Corona. Und das wollte ich genießen, weil wir hatten eine Tour mit insgesamt um die 35 Auftritten. Und wir hatten beschlossen, meine Agentur damals mit Olli Meeske und ich, dass wir eigentlich nur noch große Städte spielen wollen. Große Städte und große Städten. Denn ja, das war so eine Art Selbstbeweis oder ein Ziel, was man einmal im Leben erreicht haben wollte, dass man eben große Hallen füllen kann. Und deswegen war diese Tour angesetzt in ausschließlich großen Hallen, in Locations wie der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf mit, ich glaube, 6.500 Plätzen, mit der Sporthalle in Hamburg mit 5.000 Plätzen oder eben anderen Locations, die gemeinhin so als große Hallen gelten und bei denen man eigentlich auch nur spielen kann vor ausverkauftem Haus, wenn man eine entsprechende Werbung macht oder eine Begleitung hat in den Medien und ausreichend Background hat, um diese Hallen zu füllen, weil das natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Und in so eine Mitsubishi Electric Hall zu gehen, bedeutet erstmal Geld auf den Tisch zu legen und nicht Geld zu verdienen. Und deswegen war das zwar ein Risiko, aber wir waren uns mittlerweile so sicher, dass das klappen würde, dass wir das Risiko eingegangen sind. Und tatsächlich war es dann auch so, dass vor Beginn der Tour im Herbst 2019 die meisten der Veranstaltungen, die wir angesetzt hatten, ausverkauft waren. Und das war natürlich gigantisch. Das war für uns einfach auch ein Rückenwind und ein Push, der gesagt hat, wow, wir haben es geschafft. Mit dieser unkonventionellen Arbeit, die irgendwie nicht durch große Medien unterstützt wird, einfach nur mit dem, was wir in der Hand hatten, nämlich der Glaubwürdigkeit, der Authentizität, der Ausdauer und der Überzeugung und der Überzeugungskraft, Menschen anzuziehen und für ja, einen Erfolg zu sorgen, der sich vielleicht sogar auch rumsprechen würde und nicht nur für Bewunderung, sondern auch manchmal für Neid sorgen würde, was ja auch durchaus der Fall war. Und dann kam Corona schleichend. Die Tour begann, nachdem ich eine ausführliche Promo-Tour gemacht hatte durch die Spielorte, in denen ich auftreten würde, im Frühjahr 2020. Und die ersten Auftritte fanden noch statt. Das war in Hannover im März und danach noch in Düsseldorf am 6. März oder ich glaube am 7. März 2020. Und dann kam schon die Information, Stuttgart könnte knapp werden. Stuttgart-Beethoven-Saal zweimal vor 2400 Leuten ausverkauft, stand an am darauffolgenden Wochenende und wir waren erstmal ja, ganz guter Dinge, weil wir es uns nicht vorstellen konnten, dass Veranstaltungen abgesagt werden würden. Aber je näher der Termin rückte, desto unwahrscheinlicher wurde es, dass ich spiele. Und so haben wir Stuttgart dann mit schwerem Herzen absagen müssen. Und das war dann nicht das Einzige. Die Corona-Krise verschärfte sich ja, das muss ich ja jetzt nicht alles wiedergeben. Und Auftritte wurden immer undenkbarer. Die sogenannten systemrelevanten Gruppen mussten sich darauf einstellen, erstmal nicht mehr arbeiten zu können. Und so war es dann auch für uns. Und wir haben in einer kurzfristigen Entscheidung gesagt, wir verschieben jetzt erstmal diese Tour. Und zwar, weil wir noch guter Dinge waren und gedacht haben, naja, Corona, das wird sich vielleicht im Sommer erledigt haben, auf den Herbst und zur Not, wenn es dann im Herbst nicht klappen sollte, auf das Frühjahr 2021. Aber das war ein Trugschluss. Corona ging doch länger, als wir dachten. Und als der zweite Lockdown kam im November und wir die Tour jetzt schon zum zweiten Mal verschoben hatten, hatten wir ein neues Problem, denn es gab eine andere Tour, die schon in der Reihe war, nämlich 2021 im Frühjahr starten sollte, also die, die jetzt die letzte Tour war. Und deswegen mussten wir jetzt nicht nur eine Tour verschieben, sondern auch noch eine zweite Tour, die wir ja noch gar nicht angekündigt hatten, die so in Spare war. Und dazu kam nicht nur eben das Ärgernis, dass wir Touren verschieben mussten und ich nicht spielen konnte und meine Arbeit auf Eis gelegt war, sondern dazu kam auch ein massiver finanzieller Schaden. Eine Einbuße von 32.000 Tickets, a 30 Euro, das macht fast 1 Million aus. Von denen gehen dann die Anteile der Veranstalter ab, das ist fast 50%, davon geht die Steuer ab, das sind auch nochmal 40%. Also alles in allem ein existenzieller Betrag, der gerade auch aufgrund der Situation, in der wir waren, nämlich nicht spielen zu können und kein Geld zu verdienen, also weder um unsere Existenz zu sichern noch unseren Unterhalt, eine ziemliche Katastrophe. Und es blieb eigentlich nichts anderes übrig, als sich schleunigst Alternativen zu suchen. Denn von dem, was ich da sonst verdiene oder verdient habe, würde ich unmöglich leben können. Und das waren die Radio-Honorare von Radio 1 und ein paar Einnahmen über die Monetarisierung, die wir auf YouTube und sonst welchen Kanälen hatten. Aber trotzdem blieb es dabei. Der Staat tat sich recht schwer, uns Unterstützung zu zahlen. Es gab die sogenannten Überbrückungshilfen und die Künstler-Schnell- oder Nothilfe. Aber das war es dann auch. Und das, was noch dazu kam, und das war besonders schlimm, war, dass wir in den Vorjahren vor Corona sehr gut verdient hatten und nun die Steuer kam. Also zu einem Zeitpunkt, wo wir gar nicht mehr verdient hatten, kam die Steuer der Vorjahre, in denen wir sehr gut verdient hatten, und belastete nochmal zusätzlich unsere Liquidität und brachte uns eigentlich an den Rand des Ruins. Also wir hätten eigentlich im Herbst 2020 auf Frühjahr 21 den Laden schließen können. Ja, und dann rettete mich eine Idee, die ich zuvor intuitiv hatte und von der ich gar nicht glaubte, dass sie wichtig werden könnte, nämlich, dass ich noch vor Corona mich darum bemüht habe, alle meine Programme und auch die neuen Dinge, die wir produzieren würden, wie die Dokumentation Serdas Deutschland, auf meiner Website in einem Shop exklusiv anzubieten. Und dieser Shop wurde tatsächlich die Rettung. Also die Leute waren natürlich ausgehungert, die wollten Programm haben, niemand konnte ins Theater gehen. Das systemirrelevante Theater und die Kultur, die fehlten an jeder Ecke und an jedem Ende. Und deswegen war das für die Leute ein dankbares Angebot, dass sie in meinem Shop meine Programme kaufen konnten. Und nicht nur meine alten Programme, sondern auch das, was wir in Düsseldorf aufgezeichnet hatten, was am 6. März oder am 7. März ja zu Beginn der Corona-Zeit eigentlich hochaktuell war, erschien dann in dieser Zeit als DVD und als digitale Version auf meiner Website und sorgte dafür, dass wir zumindest einige Einnahmen hatten und erzielten, die uns so ein bisschen über diese Durststrecke hinwegbrachten. Aber es war natürlich bei weitem nicht das, was wir verdient hätten, wenn wir die Tour gespielt hätten. Und die Tour kam dann endgültig viel später, nämlich 2022, also 2 Jahre später, nachdem Corona begonnen hatte. Und dann konnten wir sie Gott sei Dank spielen und waren auch sehr erleichtert, weil natürlich diese ganzen Einnahmen, die wir dort, mit denen wir gerechnet hatten, plötzlich dann auch wieder da waren und in die Kasse kamen. Aber es war trotzdem irgendwie ein seltsames Gefühl, weil eine Tour insgesamt 4-mal zu verschieben und darauf zu hoffen, dass die Zuschauer so treu sind, dass sie diese Karten nicht weggeben und auch dann irgendwie zu wissen, was man eigentlich macht, wenn man auf die Bühne geht, nachdem man 2 Jahre nicht auf der Bühne war, das war eine große ungewisse Komponente. Und trotzdem muss ich sagen, und deswegen bin ich diesen vielen Menschen auch sehr, sehr dankbar, haben die meisten die Tickets behalten, über Jahre hinweg, und waren genauso froh und dankbar wie wir, dass wir diese Auftritte spielen konnten. Und die Resonanz war gigantisch. Also es war eine der erfolgreichsten Tourneen, sowohl was die Größe der Spielorte anging, als auch was die Reaktion der Zuschauer betraf.
Diese erste Tour, die verschoben wurde, war die Gröhatz-Tour. Mhm. Das war ja praktisch das Fazit dieser Hassprediger-Rolle. Ne, die über die Stand-Ups und dann über die Hate Night bis hin halt eben zu den Solo-Programmen immer weiter gewachsen ist. Und du hast ja vorher schon angedeutet, dass dir eigentlich schon klar war, dass du das irgendwann zu Ende bringen musst. Wie war das dann, dies auf der Bühne tatsächlich zu vollziehen?
Das war nicht schwer, weil wir haben ja da eine Geschichte erzählt, die sehr schlüssig war. Und die deswegen auch von Anfang bis Ende ja nicht durchkonzipiert war, aber deren Verlauf sehr logisch war. Und es ging ja damit los, dass der Prototyp des Hassias aus der Hasspredigerfigur entstanden ist, die wiederum ja eine Folgefigur der Bildlesung war und statt vorgefertigter Texte eigene Texte sprach, in die sie Versatzstücke aus anderen Texten einbaute. Der demagogische Blindtest war ja so der Anfang dieser Geschichte. Und daraus entwickelte sich ja dann die fiktive Erzählung, dass diese Person, der Hassprediger, eine Religionsgemeinschaft gründet, den Hassismus, und Anführer dieser Religionsgemeinschaft ist, der Hassias, und zugleich Prophet und Gott in Personalunion ist. Und angelehnt an die Geschichte von Jesus Christus, haben wir das dann immer weitergeführt. Also der Hassias auf Erden, was ja eine Anlehnung an den Begriff Messias ist, wurde zum Gekreuzigten. In Hate Night Universe sieht man ja auch auf dem Cover, dass ich gekreuzigt bin. Um dann im Folgeprogramm wiederzukommen als Heiliger, als Geist, also als Geisteswesen, in so einer Art Pfingstfest und nochmal einen letzten Besuch abzustatten. Und jetzt, das war ja schon im Gröhatz-Programm dann der Fall, sich selbst zu degradieren oder zu enttarnen oder zu demaskieren, die Uniform abzulegen, mit der er in der ersten Hälfte noch auf der Bühne steht, und das weiße Hemd der Unschuld anzuziehen und zu sagen, ich bin ab heute nicht mehr Hassias und diese Rolle oder diese Figur, diese Aufgabe ist abgeworfen, ist bewältigt, sondern ich bin der Seelenheiler. Und der Seelenheiler wiederum ist auch da wieder eine logische Fortsetzung. Das ist nicht nur die Vergeistlichung dieser zunächst konkreten Ideologie oder Religion oder des Glaubens, sondern es ist nochmal eine Abstrahierung, also eine Fortsetzung der Abstrahierung der Idee, dass eine Figur, die zuvor eine diktatorische Macht ausgeübt hat, jetzt versucht, die Bereiche des Spirituellen zu besetzen und eine ganz andere Macht auszuüben, nämlich in die Menschen einzudringen. Und das nicht mit der Wut und mit der Aggression und dem Hass, die der Hassias noch propagiert hat, sondern mit Liebe und mit allem, was Toleranz bedeutet. Und und das war dann die Vorstufe zu Seelenheil, in der dann diese Figur sich nochmal ausprägt und noch deutlicher auf die andere Seite geht, aber auch gleichzeitig nicht mehr die Insignien des Spirituellen braucht, also kein weißes Gewand mehr und die Unschuld so ein bisschen stilisiert und vor sich her trägt, sondern eigentlich ganz normal wirkt. Also ein, wie ich das auf der Bühne sage, ein mittelmäßig adipöser Türke ist, der aber in Wirklichkeit nichts anderes ist als der Erlöser. Auch wenn die Menschen von der äußeren Erscheinung irritiert sind. Das ist so erstmal die formale Beschreibung der Programme. Die inhaltliche Beschreibung der Programme ist natürlich, dass ich immer noch beim Thema Propaganda war und dass ich immer noch wollte, dass ich zeigen wollte, wie Indoktrination funktioniert und auf welchen unterschiedlichen Ebenen Menschen bereit dazu sind, sich indoktrinieren zu lassen. Und diese Absicht, die habe ich am Anfang sehr plakativ getragen und vorgetragen und die wurde dann immer innerlicher. Also die fand immer mehr im Austausch des Ungesagten statt, als in der Demonstration oder in der Vorführung des Unsagbaren. Also dass der Hassias hat ja mit dem Unsagbaren gespielt, während der Seelenheiler das Ungesagte mehr wirken ließ. Und das war der gravierende Unterschied zwischen diesen Programmen. Und das war auch in der Intensität der Rezeption später das, was am auffälligsten war. Also die Reaktionen auf den Seelenheiler waren viel innerlicher, viel intensiver, viel emotionaler, während die Reaktionen auf den Hassias ja fast überbordend bis albern waren. Also wo Leute einfach nur gefeiert haben, dass der Typ so krass ist. Und das war eben jetzt im letzten Programm dann nicht mehr der Fall.
Dieses Zelebrieren der Krassheit, das ist ja etwas, was man auch oft eben so mitbekommt, wenn man das eben in den sozialen Netzwerken nachverfolgt, wie Leute über deine Arbeit sich austauschen. Und oft ist es ja so, dass dann oft so, ja, der haut einfach raus, der ist einfach böse. Und für einige Leute endet da die Rezeption. Ist das dann ein Punkt, wo du sagst, so, ja, das nehme ich hin, das ist schön, die kommen trotzdem, die bezahlen? Oder ärgert dich es, dass das ja auch praktisch eine Form des Missverständnisses ist?
Also meine Aufgabe ist es nicht zu beurteilen und erst recht nicht zu bestimmen, wer in meine Vorstellung zu kommen hat und wann er etwas gut findet und wann er etwas schlecht findet, sondern das ist der Wahrnehmung und dem Urteil des Zuschauers überlassen und das kann ich auch nicht ändern und das möchte ich auch nicht ändern. Aber was ich tun kann, ist natürlich, dass ich mich gegen Missverständnisse wehre oder versuche, Missverständnisse zu vermeiden, aber jeder, der in meinem Programm war, weiß, dass Missverständnisse nur dann entstehen, wenn man das Programm nicht kennt und wenn man auch nicht die Zusammenhänge sieht, in denen ich Dinge sage. Das ist ja heute gang und gäbe und leider eine Fehlentwicklung unserer Zeit, dass Menschen unheimlich oft nur ganz marginal wahrnehmen und sich dann aber ein vollständiges Urteil bilden über Dinge, von denen sie gar nicht wissen, ob sie so komplett sind und ob sie so auch gemeint waren. Und das wird ja in Folge, wenn wir jetzt über meine Radioarbeit sprechen und über die anderen Arbeiten in den Podcasts auch wieder auftauchen, dass diese gewachsene und immer stärker werdende Mentalität, sich möglichst schnell an Diskussionen über etwas zu beteiligen, von denen man gar nicht weiß, wo sie ihren Ursprung haben und ob es eine Legitimation dafür gibt, sich an dieser Diskussion zu beteiligen, wenn man nicht gänzlich informiert darüber ist, was in dieser Diskussion besprochen wird in seiner Vollständigkeit, dass diese Mentalität sich verschärft hat. Und dass man als Künstler im Grunde genommen gar keine andere Möglichkeit hat, als darauf zu verweisen, dass das eine Fehlwahrnehmung ist, also letztendlich auch ein Missverständnis, oder sich zu verweigern, indem man keinen Anlass mehr dazu gibt, Missverständnisse erst überhaupt entstehen zu lassen.